Dann ein herzliches Hallo zur vierten Folge schon unseres Podcasts. Das geht wahnsinnig schnell. Hallo Gerwin, was sagst denn du dazu? Schon Folge Nummer 4, kannst du es glauben?
Ich glaube es jetzt einfach mal, wenn du das sagst. Hallo Dani, freut mich, dich zu hören. Und ja, ich glaube generell, es geht wahnsinnig schnell, fällt mir immer wieder auf, dass das eine Aussage ist von vielen Menschen und auch von mir selber, sei es jetzt Wahnsinn, schon wieder Ostern oder schon wieder Frühling und schon wieder bald April. Und das Jahr geht so schnell. Und ja, ich glaube auch mit unserer Podcast-Reihe, für das wir erst gestartet haben, geht es schnell, dass wir jetzt schon bei Folge 4 sind.
Wunderbar. Und Gerwin, jetzt sind wir gerade beim Thema gewesen, es geht alles so schnell und es kommt immer auch wieder neue Infos rein und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es kam schon wieder ein neuer Glücksreport raus. Hatte ich das Gefühl, den gab es eigentlich auch erst gestern. Mir ist aber diesmal besonders aufgefallen und tatsächlich auch eher negativ aufgefallen. Wir haben ja jetzt das Glück oder das Unglück, wie man es nennen möchte, dass wir in zwei verschiedenen Ländern wohnen. Und in Deutschland war es jetzt der Fall, dass alle Nachrichten voll davon waren, oh Gott, Deutschland ist abgestiegen. Und zwar sind wir jetzt, glaube ich, um 0,2 Prozentpunkte unglücklicher, als es noch im letzten Jahr der Fall war. Und sind jetzt nicht mehr in den Top 20 der glücklichsten Länder der Welt. Und ich musste so schmunzeln, als ich das wieder gelesen habe. Das war einfach so diese sehr, sehr typisch, sehr negative deutsche Berichterstattung. Um Gottes Willen, wir sind nur noch, ich glaube, es ist Platz 24 von diesen über 100 Ländern. Also eigentlich sind wir ja immer noch sehr, sehr weit oben, sehr, sehr glücklich im Vergleich zu allen anderen Ländern. Aber um Gottes Willen, wir betrachten das komplett negativ. Wir werden dermaßen unglücklich und alles geht den Bach runter. Wie siehst du das als Österreicher von außen
betrachtet? Als Österreicher, die ja um 10 Plätze weiter vorne sind, nämlich auf Platz 14.
Also unfassbar glücklich im Vergleich zu allen Deutschen.
So muss es wohl sein. Also man merkt es ja, wenn man auf die Straße geht, bei uns nur lachende Gesichter. Ja. Nee, Quatsch, ist leider auch nicht so. Wie heißt es so schön? Only bad news are good news. Das ist eben auch das... Ja, das Prinzip von Medien, dass man natürlich eher das Negative wahrscheinlich in den Vordergrund stellt und transportiert. Und wie du richtig sagst, man könnte nach wie vor sagen, hey, wir sind als Deutschland auf Platz 24 von 143 Ländern, die da abgefragt werden. Immer noch toll. Und tatsächlich war es so, das ist mir auch aufgefallen, dass man hauptsächlich über die Verschlechterung gesprochen hat und nicht über das, was nach wie vor gut ist. Und ja, ich finde, der Weltglücksreport ist immer wieder so ein Impuls zum über das Thema Glück nachdenken. Wie geht's mir selbst damit? Für mich war als ich mich für die Selbstständigkeit entschieden habe, das auch ein wesentlicher Antrieb, weil mich immer interessiert hat, jetzt vielleicht nicht nur speziell der Begriff Glück, sondern was macht ein gutes Leben aus, was macht ein gelingendes Leben aus, warum sind manche Menschen irgendwie glücklicher, sei es jetzt bei der Arbeit oder im Leben, und andere haben so den Eindruck oder erwecken den Eindruck, doch immer wieder im Clinch mit sich selbst und mit dem Umfeld zu sein, und zwar auch zum Teil unabhängig von den Umständen oder von dem Umfeld, wo man sich befindet. Und ich verfolge den Glücksreport ja schon immer wieder ganz gern und lese dann so das Länderranking und die Ergebnisse durch.
Spannend, ja. Also ich erinnere mich da auch noch sehr, sehr gut an meinen Einstieg in, ich sag mal, die ganze Welt des Coachings oder auch der Persönlichkeitsentwicklung. Und ich war damals mit meinen jungen 18 Jahren vor YouTube gesessen und habe wirklich die Worte eingegeben, wie werde ich glücklich? Also das war damals bei mir auch so ein Need, wo genau, also total guter Anfang eigentlich, weil da genau diese Themen dann hochkamen. Oder für mich einfach auch die Frage im Raum stand, wie du gerade gesagt hast, gehöre ich jetzt einfach zu der Personengruppe, also typisch mit, klar, wenn man in dieser Aufwachsphase ist, wo alles irgendwie schwierig ist und man so viele Möglichkeiten hat und man sich erdrückt fühlt von allen möglichen Optionen oder auch Pflichten, die man dann plötzlich hat, also das klassische Erwachsenwerden, ob man dann einfach damit hadert und sagt, okay, ich bin nun mal so eine Person, die offensichtlich eher unglücklich ist, oder ob man wirklich was daran auch verändern kann und was daran machen kann.
Genau, das wäre ja so die Idee von unserem Podcast Veränderungshelden. Ist Glück, sagen wir es mal, machbar? Das war nämlich ein Zitat von Ernst Happel. Die Podcasthörer meiner Generation werden sich noch erinnern, einer der erfolgreichsten Fußballtrainer in Österreich, mit dem Hamburger Sportverein, mehrfach Meister und Europacup-Sieger geworden. war auch Trainer der österreichischen Nationalmannschaft. Also er gilt als einer der erfolgreichsten Spieler und Fußballtrainer der Nachkriegszeit. Und dem wurde auch irgendwann der Ehrentitel Weltmeister, Wordmaster auf gut Wienerisch verliehen. Und von ihm stammt eben dieses Zitat, Glück ist machbar. Und es hat mich tatsächlich auch immer wieder ein bisschen beschäftigt. Kann man das wirklich so sagen? Oder ist Glück nicht etwas, was von außen kommt? Und da gibt's eine spannende Forschung, die sich auch immer wieder erneuert. Und da kommt heraus, also eine wissenschaftliche Forschung, Glück besteht zum einen tatsächlich aus einer genetischen Veranlagung. Also so ungefähr 50% einer Person ist genetisch bedingt, was das Glücksempfinden und auch die Fähigkeit, Glück zu erfahren oder Glück wahrzunehmen betrifft. Also man könnte sagen, genauso wie jemand genetisch bedingt eher größer gewachsen ist oder längere Arme hat und damit ein guter Basketballspieler ist, genauso gibt es eben Menschen, die eher prädestiniert sind, glücklich zu sein. Das sind 50%. Und 10% in dieser Forschung macht das Umfeld aus. Also wo lebe ich? Wie sind die Umstände, die Sicherheit in dem Land, wo ich lebe? Auch die Einkommensmöglichkeiten, die Bildungsmöglichkeiten, die Berufsmöglichkeiten. Und dann bleiben immer noch 40% übrig, die wirklich das Verhalten ausmachen. Also wie gestalte ich mein Leben? Wie reagiere ich auf die Chancen? Wie reagiere ich auf die Schwierigkeiten? Und ich finde, das ist eigentlich das Thema, wo wir sagen können, hey, also 40% macht wirklich aus, wie du mit all dem umgehst, wie du vorbereitet bist und was du für Strategien entwickelst und wie du denkst und wie du dein Denken weiterentwickelst und was du für Entscheidungen triffst. Und insofern möchte ich da gerne noch ein zweites Zitat nennen, das ich auch sehr schön finde, nämlich Glück ist, wenn Gelegenheit auf Bereitschaft trifft. Kann ich genau sagen, von wem das kommt. Ich habe mal gelesen von Seneca, aber egal von wem es kommt, ich finde, es ist sehr treffend, weil ich glaube, Gelegenheiten gibt es eben immer wieder in unserem Leben. Und ja, es braucht eben die Bereitschaft, A, diese Gelegenheit zu erkennen und B, sie dann auch zu nutzen.
Vielleicht können wir da auch nochmal tiefer drauf einsteigen, was für dich Glück eigentlich genau definiert. Es gibt ja doch die Personen, die sagen, ja, Glück, das ist halt, wenn jemand im Lotto gewinnt oder keine Ahnung, irgendwie durch besonders viele glückliche Zufälle halt gutes Leben führen kann. Also das hat dann meistens auch wenig mit einem selbst zu tun, sondern es gibt halt Menschen, die haben einfach das Glück, dass ihnen alles zufliegt. Und andere Menschen, das ist dann meistens aus der Perspektive man selbst, da man hat immer Pech, es funktioniert nie sowas, wie es soll, man trifft nicht die richtigen Leute, man ist nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das war ja so die klassische fremdbestimmte und Glück ist alles Zufall-Einstellung. Was würdest du aber aus deiner Sicht sagen, ist Glück eigentlich wirklich?
Ja, das ist natürlich eine Frage mit extrem viel möglichen Tiefgang und auch breiten Interpretationsmöglichkeiten. Also vielleicht mal zum einen, was aus diesem Weltglücksreport herauskommt, über den wir eingangs gesprochen haben, da gibt es verschiedene Faktoren. Zum einen macht es aus tatsächlich, wie hoch ist das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen in einem Land? Gibt es eine gesunde Lebenserwartung? Besteht Abwesenheit von Korruption? Haben Menschen eine bestimmte Entscheidungsfreiheit und herrscht auch eine gewisse Großzügigkeit? Also das wären dann sozusagen einmal die Faktoren, die das Glück positiv beeinflussen. Spannenderweise hat hier Finnland zum 7. Mal hintereinander Platz 1 belegt. Kann man sich fragen, was macht die Finnen so glücklich? Gab es auch spannende Erkenntnisse. Zum einen spielt auch tatsächlich die Sauna eine Rolle. Also in Finnland wird das regelmäßig in die Sauna gegangen. Ich glaube, die meisten Häuser und auch Organisationen und Schulen und so weiter haben da auch noch eine Sauna dabei. Und da geht es aber nicht nur um das Schwitzen, sondern das ist auch ein sozialer Austausch. Also Menschen kommen zusammen, dann noch, oder? Wirklich transparent, könnte man sagen. Und da findet oft ein sehr sozialer, wertschätzender, wohlwollender Austausch statt. Und dann hat es noch was mit der Natur zu tun. Also die sind ja dann meistens irgendwo mit Wald und Wiese im Anschluss, wo man sich dann erholt und abkühlt. Also tatsächlich macht es was aus. Die Finnen von sich selber sagen, sie haben eine sehr transparente Gesellschaft, also nicht nur in der Sauna, auch sonst. Da weiß jeder von jedem, was er verdient, wie seine Einkommensverhältnisse und Vermögensverhältnisse aussehen und das ohne, dass da ein Neid entsteht. Das macht sicherlich einen großen Unterschied aus.
Spannend, ich finde auch, also es war jetzt nicht in Finnland, aber als wir in Osten, ja, und Norwegen im Urlaub waren, da habe ich das auch sehr stark wahrgenommen, dass auch die Komplexität dort einfach extrem reduziert war. Man hatte ein sehr, sehr klares, zum Beispiel öffentliches Verkehrssystem, wo man einfach sehr schnell wusste, wenn ich von A nach B will, dann muss ich in diesen Zug oder diesen Bus steigen. Und man war auch sehr schnell aus diesem Großstadttrubel draußen. Also wenn man wirklich diese Ruhe gesucht hat, ja, konnte man sich dem sofort entziehen. Und ich hatte einfach das Gefühl, es herrscht so eine gewisse Klarheit, die es jetzt hier in Deutschland oder auch Österreich teilweise nicht gibt. Denkst du, das trägt auch dazu bei, dass man sich rund um etwas zufriedener und glücklicher fühlt, weil man den Eindruck hat, ich weiß mehr, was in meinem Leben geschieht und kann auch Einfluss drauf nehmen?
Also die Einflussnahmemöglichkeit auf jeden Fall. Also je mehr ich den Eindruck habe, ich habe eine Möglichkeit, selbst zu bestimmen, in welche Richtung mein Leben gehen soll. Und das haben wir ja großteils in unserer Region. Zum Glück ist das ja der Fall, nicht nur in Finnland, löst das auf jeden Fall ein Glücksempfinden aus. Was auch noch spannend war bei Finnland, dass es dort eher üblich ist, dass die Arbeitnehmer 4 Wochen Urlaub am Stück nehmen. Und was meine Erfahrung ist, bei uns ist das ja eher die Ausnahme. Also da hörst du bei vielen, ich gehe 2 Wochen, 3 Wochen wird dann schon schwierig, aber 4 Wochen ist schon die große Ausnahme. Das ist dort der Normalfall und das sagen die auch. Aber das macht's aus, weil du brauchst die erste Woche, bis du wirklich so Abstand gewonnen hast, geistig. Und dann hast du wirklich noch 3 Wochen, wo du für dich mit der Familie in der Natur am Reisen bist. Im Übrigen, die Finnen verbringen gerne sehr viel Zeit im eigenen Land. Und das macht auch was aus. Und erwähnt wird auch immer wieder mal das Bildungssystem. Die haben so von 7 bis 18 Jahre eine Einheitsschule, wo sich dann erst später die Wege sozusagen trennen. Also ja, das wären alles Gründe, wo man sagen kann, hier spielt das Umfeld auch eine Rolle. Wieso jetzt ein Land wie Finnland gerade 7-mal hintereinander den ersten Platz belegt.
Sehr, sehr spannend. Also da findet sich das jetzt auch wieder mit dem Beispiel, was du gerade genannt hast, dass es da dieses einheitliche Schulsystem gibt. Da fühle ich mich jetzt gerade wieder abgeholt in meiner Situation damals, wo man ja schon wahnsinnig früh entscheiden musste, will ich in die Richtung gehen oder in die Richtung, und dann immer so das Gefühl hatte, ich bin doch noch gar nicht so weit. Ich muss doch erstmal die Welt erleben. Ich muss entdecken, bevor ich jetzt sagen kann, ich möchte genau in diesen Zweig rein oder diesen Job ausfüllen. Und da sind wir eigentlich auch schon wieder beim Thema Veränderung, ne? Dass die Finnen, weil vermutlich mehr Zeit haben oder auch mehr die Muße haben, sich dieser Veränderung im Wachstum, im Leben hingeben zu dürfen.
Genau, also da steckt schon eine gewisse Form der auch Entspanntheit drinnen und Veränderung, glaube ich, passiert am besten auch aus einem Zustand, wo man entspannt und gelassen über sich und über die Zukunft nachdenkt und nicht unbedingt, wo man nur aus Druck und Stress heraus handelt. Im Übrigen, weil du das angesprochen hast, ist es denn der Lottogewinn? Es gab schon vor Jahren, und die gibt es immer wieder, eine Studie, die hieß Überfall des Glücks, nämlich wie es Lotto- oder Toto-Gewinnern geht. Und da kommt ja spannenderweise heraus, dass ganz viele einige Jahre, nachdem sie ihren Millionengewinn bekommen haben, ärmer sind als wie davor. Und sich zum Teil dann sogar verschulden, wo man sich denkt, das gibt's ja gar nicht. Die haben Millionen zur Verfügung gehabt, aber das wird dann zum Teil verprasst in einen sehr aufwendigen Lebensstil. Es wird investiert in nicht rentable oder fahrlässige Immobilienprojekte. Also die Erfahrung aus dieser Studie war, Leute, die vorher schon gut mit Geld umgehen haben können, die können das dann, egal ob sie einen Lottogewinn machen oder nicht, auch dann. Und andere, die vielleicht eher immer knapp bei Kasse waren und dann plötzlich einen Millionen-Lottogewinn haben, sehr schnell wieder in der Schuldenfalle oder eher dann wieder bei einem sehr geringen Einkommensverhältnis anlangen. Also Lottogewinn alleine macht nicht glücklich. Ja, ja. Klar ist es zunächst mal ein Glücksgefühl und man gönnt sich vieles und man hat sicherlich dann eine Zeit lang einen sehr komfortablen Lebensstil, aber eben nicht auf Dauer.
Ja, kann ich nur bestätigen. Also die Theorie habe ich sowohl in der Praxis gesehen als auch schon öfter gehört, dass im Prinzip das viele Geld nur das verstärkt, was ja schon da ist, aber nicht unbedingt diesen Lebenswandel herbeiführt. Jetzt sind wir zum Glück in der Situation, dass wir noch nicht den riesen Lottogewinn gehabt haben und
dann,
die
ja,
Zeit
unser
haben.
Glück ist, genau, wir hatten
genau,
noch nicht diese Schocksituation. Genau.
Genau, dass wir jetzt die Zeit haben, uns aber auch wirklich gut darauf vorzubereiten, wenn es denn dann auch soweit ist. Was würdest du jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen? Also sagen wir mal klassisch im Angestelltenverhältnis, man spürt vielleicht noch nicht dieses alltägliche Glück, wie es jetzt die Finnen haben, sei es aus komplexen Strukturen heraus oder weil man eben nicht diese 4 Wochen Urlaub am Stück nehmen kann. Was wären aber gute erste Schritte, um zu sagen, man bereitet sich mal seelisch, mental darauf vor, glücklicher auch im Arbeitsalltag hier bei uns zu werden?
Ja, also Glück bei der Arbeit. Zum einen natürlich der größte Faktor ist sicher, passt denn die Tätigkeit, die ich da mache, passt die gut zu meinen Stärken, zu meinen Interessen? Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man sich diese Frage auch immer wieder stellt. Es ist völlig egal, ob du in einer Gärtnerei arbeitest und dort ganz viel in der Erde herumwühlst und, ich weiß nicht, 100 oder mehrere 100 Tulpen pro Tag einpflanzt, oder ob du in einem Gerichtssaal als Rechtsanwalt aufblühst, weil du die verschiedenen Paragraphen auf den Tisch knallen kannst und deinen Mandanten damit gut verteidigen kannst. Oder ob du als Fernfahrer es genießt, irgendwie ja der Held der Straße zu sein, auch wenn es dann zwischendurch Staus gibt, aber doch fühlst du dich als dein eigener Chef. Oder ob du als Mitarbeiterin im Supermarkt die kleinen Bedürfnisse, die Alltagsbedürfnisse der Menschen abdeckst. Du kannst, glaube ich, wirklich in ganz vielen Dingen genau das finden, was zu dir passt. Und das hat jetzt nicht gleich was mit dem Anspruch einer Tätigkeit zu tun oder auch nicht unbedingt mit der notwendigen Qualifikation, sondern erstmal finde ich das gut, mache ich das gern, bekomme ich dann eine Befriedigung. Und erst dann, glaube ich, kommt dann die Frage, was kann ich dann erreichen, wie gut sind die Verdienstmöglichkeiten, was gibt es für Aufstiegsmöglichkeiten. Und das würde ich auch jedem empfehlen, zunächst mal schauen, was passt zu mir. Also welche Aufgaben, ist es mehr mit Menschen, ist es eher mehr mit Computercodes, brauche ich sehr viel Freiheit, ist mir recht, wenn ich am Montag nicht weiß, was am Dienstag passiert und schon gar nicht am Mittwoch, oder tut mir gut eine Struktur, wo die Woche von Montag bis Freitag sehr klar geregelt ist, wo ich mittags immer zu Hause bin, wo ich um 17 Uhr immer pünktlich noch in meine Yoga-Runde gehen kann und wo ich weiß, morgens um 7 geht's einfach los und da habe ich den Bus oder da habe ich dann den Zug. Also alles hat so seine, ja, ich würde sagen, alles hat so seine Abnehmer. Und wer das mal herausgefunden hat, der wird auch, da bin ich zutiefst überzeugt, den Job und den Arbeitgeber finden, der zu einem passt. Und dann auch die Unternehmenskultur. Fühle ich mich wohl in einer Konzernstruktur, wo halt sehr vieles geregelt ist? Oder tue ich mir gut in einem Unternehmen, wo sehr wenig geregelt ist, wo man eigentlich alles mehr oder weniger neu erfinden muss, wenn man eine Anfrage hat? Aber es macht mir nichts aus, weil ich finde da halt sehr viel Gestaltungsspielraum. Also das ist, glaube ich, einmal Nummer eins. Gestalte und designe das Umfeld, in dem du arbeitest und wähle es danach aus, was am besten zu dir passt.
Jetzt haben wir noch die andere Perspektive. Ich gehe mal davon aus, wenn jetzt jemand auch, genau wie du sagst, so dieses die generelle Zufriedenheit im Job spürt, dass man dann auch andere Leistung bringt, als wenn man jetzt sagt, boah, ich schleppe mich da jeden Tag von 8 bis 17 Uhr hin, habe aber eigentlich auf die Aufgaben gar keine Lust und bringe dann auch entsprechend eher das Muss an Leistung, also nicht irgendwie drüber hinaus, oder dass man sagt, man versucht es nochmal besonders schön oder besonders angenehm zu gestalten. Was kann denn jetzt speziell auch die Führungskraft, aber auch das Unternehmen generell dazu beitragen, dass die Mitarbeitenden glücklicher werden? Also gibt es da, wir hatten ja vorhin diese 4 Wochen Urlaub angesprochen, aber gibt es da noch Faktoren, wo du denkst, das würde schon mal helfen, dass so dieser Grundglücksfaktor im Unternehmen steigt?
Also wir schauen ja immer auf beide Ebenen, Mitarbeiter und Führungskraft. Es gibt auch beim Mitarbeiter sicher noch ein paar Punkte, die ich gerne nachher noch anführe. Aber weil du bei der Führungskraft nachfragst, also zunächst mal ist es auch spannend zu wissen, auch da gibt es Forschungen vom Ministerium für Glück und Wohlbefinden in Deutschland. Lohnt sich das denn? Also zahlt sich das aus? Sind denn Unternehmen mit glücklichen Mitarbeitenden erfolgreicher? Und da gibt es auch interessante Ergebnisse. Man geht davon aus, so 20% erfolgreicher. Warum? Weil glückliche Mitarbeiter haben erstens mal mehr Motivation, bringen mehr Energie mit, ja, könnte man so sagen, investieren mehr von ihrer Ressource Energie, die sie da in die Arbeit mitbringen. Sie nützen mehr ihre soziale Kompetenzen, sind also auch besser vernetzt, können Konflikte besser handeln. Wir haben letztes Mal über die Kosten von Konflikten gesprochen. Und es verbessert einfach auch so die kognitiven Fähigkeiten. Also wie schnell bin ich im Lernen, wie schnell bin ich im Verstehen von Zusammenhängen. All das zahlt natürlich am Ende des Tages auf den Unternehmenserfolg ein. Und was kann ich als Dienstgeber dafür tun? Also natürlich gilt das Prinzip, das wir vorher besprochen haben, passt die Stelle zum Mitarbeiter, gilt natürlich für den Arbeitgeber genauso. Also ich glaube, jeder Fußballtrainer, um nochmal bei dem Ernst Happel zu sein oder zu bleiben, muss schauen, habe ich auf der Position den Spieler, der diese Position am besten spielen kann. Und ja, tatsächlich, manchmal ist es so, dass der Spieler das gar nicht immer gleich genauso sieht, sondern er sagt, na, ich will aber gar nicht auf der linken Seite in der Verteidigung spielen. Ich bin doch eher der Aufbauspieler, der Mittelfeldspieler oder der Stürmer. Und der Trainer sieht aber eine Stärke, wo er sagt, jetzt mach das mal, wir spielen das jetzt mal 2, 3 Spiele. Und ich weiß, du kannst es, weil ich habe da eine Idee, wie wir unser Team aufstellen und da bist du auf der Position genau der Richtige. Und das lässt sich ja übertragen, auch auf ein Team, dass ich mir überlege, okay, wer sind bei uns die Mitarbeiter, die mehr in den Kundenkontakt sind? Wer sind diejenigen, die eher im Support, in der Unterstützung sind? Wer hat besonders technische Fähigkeiten? Wen brauche ich bei einer sehr komplexen Maschine? Wen brauche ich bei einer sehr einfach bedienenden Maschine? Wer langweilt sich weniger schnell mit einer gleichbleibenden Aufgabe? Und wer braucht am liebsten jeden Tag 3-mal eine Abwechslung? Also das ist schon die Aufgabe auch der Führungskraft, hier weitestgehend darauf einzugehen. Mir ist völlig klar, das geht natürlich nicht für den gesamten Arbeitstag und wahrscheinlich auch nicht für die gesamte Arbeitswoche. Aber wenn man es schafft, hier einen guten Teil und wenn es nur die Hälfte der Arbeitszeit ist, so zu gestalten, dass der Mitarbeiter seine Stärken einsetzen kann, dann ist da schon sehr viel gewonnen.
Ich finde das auch ein wirklich schönes Bild, was du gerade angesprochen hast mit dem Fußballspieler. Wenn man sich jetzt vorstellt, jemand ist sein Leben lang in der Position Stürmer gewesen und irgendwie läuft es einfach nicht und man wechselt das Team und dann läuft es wieder nicht und man wechselt wieder das Team, aber bleibt immer in dieser Stürmerposition, denkt man sich auch irgendwann irgendwas, bei mir läuft es einfach nicht. Also ich werde einfach nicht glücklich, es liegt aber im Außen, also ich finde einfach nicht das richtige Team für mich. Und da ist es ja ein total schönes Bild, wenn dann die richtige Person da ist, die sagt, hey Mensch, vielleicht liegt es gar nicht am Team, sondern einfach nur die Position im Team. Das haben wir auch oft das Phänomen, dass Menschen gleich sagen, sie müssen irgendwie das Unternehmen wechseln, kündigen, komplett raus, was ganz anderes machen. Aber manchmal wird es wirklich, genau wie du sagst, reichen, mal in die andere Abteilung reinzuschauen. Und vielleicht würde man sich dann dort absolut glücklich und wohlfühlen. Und da dieser kleine Schubs, der von außen kommt, super, super wertvoll, wenn man da eine Führungskraft hat, die darauf achtet.
Absolut. Und dieser Schubs kann ja dann von der Führungskraft kommen, ob das dann Job Rotation, Job Sharing ist, wie man so schön sagt, oder einfach mal die Aufgaben im Team neu gestaltet, die Leute weitestgehend mit einbindet, aber auch mal sagt, mach das jetzt mal, lass dir mal Zeit, ich möchte sehen, wie sich das entwickelt. Und was, glaube ich, auch extrem wichtig ist, ist Vertrauen. Und Vertrauen, ich sage jetzt nicht, Vertrauen ist besser als Kontrolle, aber Vertrauen ist besser als Misstrauen. Ich sehe Vertrauen und Kontrolle nicht als Gegenspieler. Das kann beides Hand in Hand gehen, dass ich sage, wir kontrollieren gemeinsam das Ergebnis, um zu sehen, ist es das, wie wir uns das auch überlegt haben. Also das wäre für mich auch eine Form von Kontrollen. Mhm. Aber Vertrauen bedeutet für mich zunächst mal, kann ich dem Mitarbeiter nicht zutrauen, dass er bestimmte Regelungen selber entscheidet. Also ich bin immer wieder überrascht, wie oft ich noch im Unternehmen auf bestimmte Pausenregelungen treffe, gerade in Produktionsbetrieben. Und natürlich verstehe ich dann das Argument, du, wir müssen das regeln, es kann ja nicht jeder dann in Pause gehen und die Maschine muss ja laufen und die Durchlaufzeiten müssen belegt sein und so weiter. Das verstehe ich alles. Und gleichzeitig merke ich dann aber, dass das mit den Pausenregelungen auch immer wieder zu Konflikten führt. Da haltet sich nicht jemand dran, dann gibt's wieder irgendwelche Privilegien, wo die Führungskraft dann sich vielleicht nicht traut, etwas zu sagen. Und ich denke mir, wenn ich einem Mitarbeiter an einer Produktionsmaschine habe. Und dem vertraue ich unglaublich viel an, nämlich die Qualität des Materials. Da geht es dann manchmal um zigtausend oder hunderttausende Euro. Ich vertraue ihm auch sozusagen die Qualität der Maschine an, dass er die richtig bedient. Und das ist, da stehen ja Maschinen, die haben einen Anschaffungswert von mehreren hunderttausend Euro. Warum soll ich ihm dann nicht auch anvertrauen, dass er eigenständig entscheiden kann, wann er in Pause geht und ob er die mal ein bisschen weniger lang oder länger macht, immer unter der Prämisse natürlich, dass das Ergebnis muss stimmen und die Maschine muss ausgelastet sein. Das sind ja immer so die wichtigsten Punkte, die dabei zu berücksichtigen sind. Aber kann man nicht sagen, okay, regelt euch das selber. Und ich vertraue eben den Mitarbeitern, dass die das schaffen. Und gehe nicht von vornherein schon davon aus, ja, das wird nicht klappen, weil dann geht einer zu lang und der eine immer zu wenig. Und ja, okay, wenn das der Fall ist, dann braucht es eben die Führungskraft, die dann interveniert und sagt, du, mir fällt da auf, ich sehe dich heute schon das dritte Mal. Kann das sein, dass das heute einfach, dass du es übertreibst hier? Ja? Dann kann man ja auch sagen, du, ich möchte jetzt bitte, dass du die Pause einstellst und wieder an deine Arbeit gehst. Und von daher, das ist das eine Vertrauen, das ich meine.
Ja, ja. Oder natürlich auch, wenn jemand so oft in die Pause geht, auch einfach mal nachfragen. Ne? Vielleicht hat es ja einen bestimmten Grund, familiär, wie auch immer, irgendwas, was man gar nicht weiß.
Kann in dem auch Moment. Sein. Genau.
Genau, dass man da auch diese Platz für die Menschlichkeit lässt in dem Moment.
Also man spricht ja auch so von Vertrauensarbeitszeit, wo es Unternehmen gibt, wo es keine Zeiterfassung mehr gibt.
Ja.
Ich finde es einen sehr spannenden und interessanten Weg. Und generell meine ich das mit Vertrauen. Also ich vertraue dem Mitarbeiter, dass er bestimmte Regeln, die Qualität und die Produktivität des Unternehmens betreffen, dass er die selbst beachtet und einhält, ohne dass die irgendwo ständig überprüft werden oder erfasst werden. Und das zweite Vertrauen ist einfach das Vertrauen in die Fähigkeiten und in die Potenziale. Also so die Idee, wer einen Mensch nur danach betrachtet, wie er ist, macht ihn damit schwächer. Wer ihn danach betrachtet, wie er auch sein könnte, macht ihn damit stärker. Also auch das Vertrauen in die Potenziale von Mitarbeitern zu haben und nicht gleich dann sagen, na komm, lass mal das lieber, ich glaube, das kannst du nicht oder das schaffst du nicht, sondern zu sagen, okay, ich sehe, dass du das schaffst und im Moment sind wir vielleicht noch nicht bei der perfekten Leistung und auch noch nicht bei dem Leistungsgrad, den wir brauchen. Aber ich merke, dass du das schaffst und ich werde dich dahin bestärken und unterstützen. Also auch das würde ich jeder Führungskraft empfehlen. Übernimm bitte keine Aufgaben, die der Mitarbeiter selbst übernehmen kann. Du hast in der Regel eh zu wenig Zeit für Führung. Wenn du dann auch noch die Aufgaben der Mitarbeiter übernimmst, weil du glaubst, dass du besser kannst, dann wirst du noch weniger Zeit für Führung haben.
Ja,
und
ja.
Aber um das geht's, dass du deine Führungsaufgaben nur dann wahrnehmen kannst, wenn du auch Zeit für Führung hast.
Super. Gibt es sonst noch Tipps, die du hattest? Du hast vorhin kurz angesprochen, dir brennt noch was auf der oder liegt noch was auf der Zunge, was Mitarbeitende noch tun können, vielleicht auch gerade im Hinblick auf die angesprochenen Urlaubssituationen. Jetzt kann man natürlich nicht sagen, irgendwie jede Woche, ich mache jetzt wieder 4 Wochen Urlaub, damit ich mich glücklich fühle. Gibt es für diesen Entspannungsmoment, den wir vorhin noch angesprochen hatten, in dem auch Glück entstehen kann oder neue Ideen entstehen kann, man sich selbst verwirklichen kann, gibt es da Routinen, die du empfehlen könntest, dass man generell diesen normalen Arbeitsalltag auch sich etwas entspannter gestalten kann?
Also zunächst noch auf das Thema Urlaub. Ich habe das in den letzten Jahren oft so erlebt. Da gibt's welche, die sagen, ja, ich mache 4 Wochen Urlaub. Und dann sagst du, geht das? Sagst du, ja, klar geht das. Das habe ich halt so organisiert und entschieden. Und ja, da ist nicht immer jeder happy, aber im Großen und Ganzen funktioniert das gut. Also ich glaube, es ist oft auch hier mehr eine Frage, will ich das wirklich? Kämpfe ich dafür? Bringe ich Lösungen und Ideen ein? Da gibt's aus meiner Sicht zu viele, die dann schnell sagen, ja, das geht bei uns nicht. Ja, ich würde ja gerne, aber das geht bei uns nicht. Also da bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich so ist. Meine Erfahrung ist eher, die einen sagen, ich mach's, ich will das machen, dann geht's auch. Und die anderen wissen vorher schon, dass es nicht geht, und dann geht's eben auch nicht.
Ja.
Also das erlebe ich ganz oft, soll jetzt keine Pauschalierung sein, das erlebe ich einfach ganz oft. Und was so Routinen betrifft, ich glaube, es gibt 2 Punkte, die wichtig sind. Zum einen, wie beginne ich den Tag und wie beende ich den Arbeitstag? Und wenn wir mal den Start nehmen, ich bin ja so ein Fan vom Aufmerksamkeitsfokus. Also worauf richte ich meine Aufmerksamkeit am besten gleich, wenn ich aufwache, so in den Tag hineingehe? Und ja, viele haben wahrscheinlich auch die Gewohnheit, erstmal aufs Handy schauen, die ersten Nachrichten checken, was auch immer. Okay, mag eine Gewohnheit sein. Vielleicht kann man sich noch eine weitere Gewohnheit hier einplanen. Und viele kennen auch so diese Schlummerphasen. Ja, man, der Wecker geht ab und dann wird die Snooze-Taste gedrückt und dann schlummert man noch und sagt, ja, jetzt aber einfach noch mal 10 Minuten, 15 Minuten. Und was wäre, wenn du sagst, bitte was?
Kannte ich vor dem Baby, seitdem gibt es das irgendwie.
Genau, also alles, was ich sage, gilt natürlich immer für kinderlose Alleinstehende. nee, ist klar, also da muss man ja auch unterscheiden. Schön wäre es, geht nicht immer. Und da muss man sich dann nochmal neue Strategien überlegen. Wann habe ich dann diese Viertelstunde mal für mich, gerade wenn kleine Kinder da sind, die ja schon extrem viel Aufmerksamkeitsfokus schon für sich beanspruchen. Also das auf jeden Fall. Aber ich denke, ein bisschen Möglichkeit, den eigenen Aufmerksamkeitsfokus zu steuern, bleibt. Und gerade in dieser Schlummerphase könnte ich ja sagen, okay, die ersten 10 Minuten, die nehme ich jetzt wirklich nochmal zum Kuscheln und Träumen. Und dann die zweiten 10 Minuten der Schlummerphase, muss natürlich dein Wecker dann entsprechend früh genug stellen, die nehme ich dann schon mal und überlege mir, okay, auf was möchte ich mich heute auf diesen Tag einlassen? Welche Stärken werde ich heute mitbringen? Welche Ziele habe ich heute? Was werde ich gut meistern? Also so diese 10 Minuten Aufmerksamkeitsfokus, wo ich möglichst positiv in den Tag starte. Und ich selbst habe vor Jahren die Erfahrung gemacht, ich brauche keinen Wecker. Frage mich nicht, wie das entstanden ist, aber ich habe irgendwann gemerkt, ich bin immer vor dem Wecker wach und habe dann mal den Wecker weggelassen. Und seither, ich finde es sehr angenehm. Also ich habe nie so am Morgen den Gedanken, oh Gott, der Wecker. Also das kenne ich nicht, sondern ich bin dann wach, schaue dann als erstes auf die Uhr, weil ich nie so genau weiß, wie spät es ist. Aber es ist immer früh genug. Also auch wenn ich zum Flughafen muss oder auf den Zug, ich bin immer früh genug wach. Und dann gönne ich mir eben so die paar Minuten vorm Aufstehen, mich positiv auf den Tag einzustimmen. Das wäre so, wie starte ich in den Arbeitstag? Mhm. Und wie beende ich den Arbeitstag? Da habe ich auch mal eine spannende Erfahrung gemacht. Ich glaube, viele arbeiten ja mit so To-Do-Listen. Also ich habe da auch so meine wichtigsten Punkte, die ich mir aufschreibe, was will ich heute erledigen. Und ich habe dann aber irgendwann begonnen, nicht nur die To-Do-Liste zu führen, sondern mir auch aufzuschreiben, ich nenne es dann die Dann-Liste. Also was habe ich wirklich getan? Weil es kommen während dem Tag immer wieder Aufgaben dazu, die standen auf keiner To-Do-Liste. Und trotzdem waren sie aber ein Teil meines Tages, meiner Tagesproduktivität. Und es kann dann sein, dass du drauf kommst, ja, ich habe halt kurzfristig einem Kollegen geholfen, der gerade eine wichtige Frage hatte. Oder ich habe ein Gespräch geführt, wo ein Anruf reinkam und das war eine wichtige Hilfe für einen Kunden, der da vielleicht reklamiert hat oder eine schnelle Information brauchte. Oder ich habe ein nettes Gespräch mit einer Kollegin geführt, wo ich ein bisschen mehr über sie oder sie über mich erfahren hat. Also das sind ja dann oft ganz wichtige und nützliche Zeiten, die stehen aber nicht auf der To-Do-Liste, weil sie waren ja nicht geplant.
Ich glaube, da können sich auch sehr viele reinversetzen. Es gibt ja diese Tage, wo man das Gefühl hat, irgendwie, der ging wahnsinnig schnell vorbei, aber ich habe überhaupt nichts geschafft. Und das liegt ja meistens, genau wie du sagst, an diesen kleinen Unterbrechungen, die an sich für sich genommen auch wichtig sind, aber dann einfach in dem Moment nicht mehr wahrgenommen werden. Also ja, da habe ich wirklich eine gute Leistung gebracht. Also insofern, sehr, sehr guter Tipp, werde ich direkt übernehmen, meine Dann-Liste.
Gerne, ja. Also ich mache es dann tatsächlich so, ich schreibe mir dann, das kann dann auch abends sein, ich schreibe mir dann noch die 3, 4 Punkte auf, die ich heute auch gemacht habe und streiche die dann auch durch, nämlich erledigt. Also es ist ein Akt, aufschreiben, durchstreichen, sozusagen. Ein Akt, aber der fühlt sich gut an.
Fühlt sich gut und, an, ja.
Ja, und vielleicht, was auch noch ein Tipp sein kann, weniger als eine Routine, sondern eher mal eine Selbstreflexion, die Flow-Methode. Mikhail Csikszentmihalyi, ein mittlerweile schon verstorbener ungarischer Psychologe und Motivationsforscher, hat hier tolle Bücher geschrieben, Flow. Und ein Aspekt von diesem Flow ist, wie gut ist das Verhältnis zwischen dem Anspruch, also der Anforderung einer Aufgabe und meiner Kompetenz. Wie gut bin ich denn, diesen Anspruch zu erfüllen? Und es ist dann relativ simpel, wenn der Anspruch sehr hoch ist, aber meine Kompetenz sehr gering oder zu gering, bin ich überfordert, erzeugt Demotivation. Ist meine Kompetenz sehr hoch, aber die Ansprüche relativ anspruchslos oder ich mache sie schon lang und kann sie eigentlich auswendig, dann bin ich eigentlich unterfordert. Und auch das führt dann zu Demotivation. Und ich verwende jetzt Demotivation einfach auch zur Reduktion des Glücksgefühls. Und es liegt sozusagen an mir selber, sowohl auch an der Führungskraft herauszufinden, passt das Verhältnis oder müssen wir den Anspruch nach oben setzen, weil jetzt bin ich ja schon kompetenter, jetzt bin ich schon geschickter im Umgang. Also angenommen, du hast jetzt bist im Vertrieb und hattest bisher Kunden, die so Standardprodukte bestellt haben und du kannst es schon ganz gut, du weißt, welche Fragen du stellen musst, dann wäre es dann jetzt Zeit, dass man dich zu einem Kunden schickt, der ein Projektgeschäft hat, wo du am Anfang ganz andere Fragen stellen musst, wo du nochmal anders auf den Kunden eingehen musst, anstatt zu sagen, ja, ich mache jetzt die nächsten 5 Jahre nach wie vor Standardkunden, weil das kann ich ja schon gut. Das ist zwar im Moment bequem oder komfortabel, aber das führt dann eher zu einer Reduktion des Glücks, als wie wenn man sich dann eine Aufgabe sucht, die dann wieder ein bisschen das Anspruchsniveau nach oben bringt. Also so ein ständiges Anpassen zwischen Anspruch und Kompetenz. Das können auch beide machen, der Mitarbeiter und die Führungskraft.
Wollte ich gerade sagen, dass da sicherlich auch eine wichtige Rolle in dem Moment, dass man da auch stetig guckt, wer macht denn vielleicht seit wie vielen Jahren schon die ein und dieselbe Aufgabe und auch mal aktiv drauf zugeht oder Möglichkeiten, wenn die reinkommen und weiß, es gibt jemand, der vielleicht gerne spricht oder auch gerne mal sich irgendwie mehr nach draußen präsentieren würde, dass man dann auch aktiv sagt, hier gäbe es eine Chance für diesen Mitarbeitenden, auch wenn er bis dato vielleicht solche Aufgaben noch nicht erfüllt hat.
Eben, und das Spannende ist, es macht uns dann zufriedener. Also im Moment ist es zwar vielleicht etwas anstrengender, man hat ein bisschen Magenweh unter Anführungsstrichen oder macht sich ein bisschen Gedanken, ja, schaffe ich das schon? Aber in dem Moment, wo du dann diesen Schritt machst, fühlt sich's besser an. Und das ist auch etwas, was dann das Glück bei der Arbeit sozusagen oder auf das Glück bei der Arbeit einzahlt. Also diese 40%, die ich da eingangs erwähnt habe, da kannst du wirklich sehr viel tun. Und ich glaube, um das geht's. Es geht nicht darum, Dinge anzupacken, wo ich weiß, die kann ich jetzt halt nicht verändern, ob das jetzt die Gene sind oder bestimmte Umstände in meinem Umfeld. Aber das, was ich verändern kann, das mache ich mit Leidenschaft, mit Begeisterung, auch ein bisschen mit der Experimentierfreude. Nicht alles wird immer funktionieren, aber es ist auch nicht schlimm. Also Experimente sind ja das einzige wissenschaftlich anerkannte Arbeitsinstrument, um herauszufinden, was funktioniert.
Prima. Vielen Dank dir, Gavin. Also ich habe sehr, sehr gute Tipps mitbekommen. Ich bin jetzt auch sehr zuversichtlich, dass ich auf meiner Agenda Deutschland wieder in die Top 20 der glücklichsten Länder hochzubekommen, dass ich da erfolgreich sein werde. Dass du da sicherlich heute auch zu beigetragen hast. Genau, und dann schauen wir, dass wir uns bald wieder Österreich annähern und genauso glücklich sind mit genauso wahrscheinlich dem guten Essen und der Entspanntheit und dem Flair und den Bergen, dass wir das auch wieder genießen können. Theoretisch wäre ja auch alles da bei uns. Also genau wie du sagst, die Umstände wären die richtigen und man muss nur seinen Blickwinkel darauf wieder etwas anpassen.
Ganz bestimmt. Und ich glaube, an dem Punkt kann man auch noch festhalten, es macht im Übrigen eh wenig Sinn, über das Glück der anderen zu sprechen. Mhm. So nach dem Motto, ja, aber die müssten doch glücklicher sein. Oder warum ist denn die Person nicht glücklicher? Der hat doch alles. Oder sei doch mal zufrieden, dir geht's doch gut. Sondern ich glaube, über das eigene Glück kann man nur selber nachdenken. Und es gibt sicher auch die Glücksmomente, die einfach passieren. Da ist es auch gut, wenn man die bemerkt und estimiert oder auch wertschätzt. Ich bin da offen gestanden gar nicht so gut in diesen Glücksmomente sammeln, bin meistens zu beschäftigt mit meinen Gedanken und eher mit so dem Außen, was passiert da gerade. Aber das ist auf jeden Fall auch eine gute Methode, sich da immer wieder auf die kleineren Glücksmomente, und die passieren ja dann wirklich. Ja, die finden eben statt. Ja, du siehst die schöne Blume am Wegesrand oder den Himmel, wo die Wolken im blauen Hintergrund vorbeiziehen. Oder eine Person, die dir begegnet und dir ein Lächeln schenkt und das löst was aus bei dir. Also da gibt es ja schon viele diese kleinen Glücksmomente, die ja, glaube ich, auch den Alltag dann zu einem unterschiedlichen Erleben machen können.
Wunderbar,
Es gäbe noch ganz viel, zum Thema Glück.
Ja.
Aber wir haben ja auch uns mal so ein bisschen vorgenommen, die Zeit nicht überzustrapazieren. Und bin sicher, wir werden da bei der einen oder anderen Folge das nochmal aufgreifen, auch wenn es so um Sinn bei der Arbeit geht, was auch ein großer Glücksfaktor ist. Wie gut kann ich dem, was ich da mache, auch einen Sinn geben? Aber dazu gerne dann bei einer der nächsten Folgen.
Du kannst dich schon mal darauf vorbereiten, dass ich dich in einer der nächsten Folgen nach deinen letzten Glückmomenten fragen werde. Und dann trainieren wir gleich mit dir, wie man da wieder mehr Glücksmomente sammelt.
Bin schon gespannt, was mir dann einfällt.
Super. Ich danke dir, Kevin. Das war eine sehr schöne, sehr glückliche Folge. Und genau, ich freue mich wie immer aufs nächste Mal.
Das freue ich mich auch und wünsche dir eine glückliche Zeit jetzt gerade zu Ostern mit glücklichen Kindern und glücklichen Osterhasen.
Super, vielen Dank dir. Tschüss.
Danke dir, mach's gut, ciao.